SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Jürgen Rose.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass Sie hier sind. Unter den Ballett- und Opernfans brauche ich Sie nicht vorzustellen. Sie sind eine lebende Legende, eine Koryphäe auf dem Gebiet. Wenn ich jetzt gleich zu Beginn so indiskret sein darf und Ihr Alter verraten darf, Sie sind 87. Deshalb die Frage vorneweg, wie geht's Ihnen?
Gut, soweit. Der Rücken macht noch ein bisschen Probleme zwischen, weil ich zu viel gezeichnet mal im Hotel im Zuschauerraum gesessen habe. Und da merke ich das heute dem Rücken, meine Lendenwirbel. Das ist, aber ich gehe so zweimal in der Woche, versuche ich immer 2 Stunden zur Therapie zu gehen, kriege ich irgendwie hin. Der Kopf ist noch ganz gut. Erinnerung, Kopf ist noch alles einigermaßen. Habe ich noch alles im Überblick.
Sie haben bestimmt so ein visuelles Gedächtnis als
sehr
Bühnenbildner, oder?
Bei mir ist alles, aber durch das Handy und die neue Gewohnheit merke ich, dass ganz viele, zum Beispiel das Lernen, das Können von 100 Telefonnummern, geht alles nichts mehr. Kaum die eigene weiß man noch, wenn man nur noch einen Knopf drückt. Das lernt der Mensch plötzlich ganz schnell um. Da vergisst man ganz viel.
Da sprechen wir ja schon von der digitalen Demenz, ja, weil uns das Leben so leicht gemacht wird.
Ja, das ist ganz das Problem. Das merke ich auch schon langsam. Und ich bin immer der noch zeichnet, schreibt und aufschreibt. Ich muss immer alles noch schreiben. Und mache ich dann lieber, als der nur im Handy darum zu fummeln. Und das ist aber ganz schwierig, eben auch mit Nachwuchs, also mit weil ich ja immer noch arbeite oder noch gearbeitet habe, jetzt bis kurz vor Ostern habe ich noch ein großes Neumal-Ballett, nochmal den Kamehendame, die es hier in Stuttgart auch gibt, nochmal in Wien gemacht an der Staatsoper. Und es ist sehr schwierig heute, weil heutzutage diese alten großen Ballette mit den vielen historischen Kostümen und so, weiß die Schneider, ich kriegte plötzlich einen Anruf ein Vierteljahr vor der Premiere, wir können die Premiere nicht halten, uns fehlen 10 Schneider.
Das Handwerk fehlt.
Wiener Staatsoper. Mhm. Und es ist Wahnsinn, wie das überall heute ist. Und das, also die Handwerk, es gibt noch sehr gute und war auch in Wien wunderbare. Und ich habe zum Beispiel nach der Premiere einen Brief bekommen von einem Schneidermeister, der wo ich immer Anproben hatte und so weiter. Und der sehr gut war und der sehr schräg angezogen war. Und ich dachte, ich kam so ins Gespräch, weil der sich selber so verrückte Sachen kreiert hatte. Und der hat mir eine Art Liebesbrief geschrieben, habe ich noch nie in meinem Leben bekommen, in 70 Jahren, die ich fast dabei bin, noch 65. Da stand, liebe Rose, Sie sind schwierig, es war wunderbar, die sehen jeden kleinen Scheißdreck, der nicht stimmt. Aber kommen Sie wieder, endlich einer, der unseren Beruf ernst nimmt.
Ach, das ist doch toll. Größeres Lob kann man gar nicht kriegen. Eben. Ganz interessant zu erleben, wie Sie sprudeln. Und Sie haben gerade das erste Grinsen hatten Sie im Gesicht, als Sie das Wort Arbeit in den Mund genommen haben. Und Sie haben über sich auch mal gesagt...
Arbeit war mein Leben, also immer. Und hat mir nie Probleme gemacht. Also Probleme machen jetzt heute vielleicht im Alter, dass man nicht mehr so 20 Stunden hintereinander oder 10 Stunden hintereinander. Ich habe meine erste Premiere in Ulm damals. Da war der Intendant hier von Stuttgart gekommen, der Hübner, war Dramaturg und war dann nach Ulm, dann die berühmten Ulmer Jahre, dann später Bremen. Und der hat mich geholt, obwohl ich eigentlich Schauspieler werden wollte, von Schauspielschule war in Berlin, und hat mir ein Bühnenbild angeboten und eine Operette und ein Schauspiel. Und das erste Stück, weiß ich noch, da war immer Freitags Premiere in Ulm. Und da habe ich von Freitag zu Freitag eine Woche nicht eine Minute geschlafen. Oh. Sondern wenn, dann bin ich mal ganz kurz im Malersaal hingelegt und nur gearbeitet. Und das habe ich nie wieder geschafft in meinem Leben. Das war nur in diesem ersten Jahr 1959, 60, das erste Jahr.
Da ist rauszuhören, Sie sind ein Perfektionist. Wir wollen gleich noch mehr erfahren von Ihnen, was Bühnenbild ausmacht, wie die Arbeit sich gestaltet. Jürgen Rose heute Vormittag bei uns in SWR 1, Leute. Sie sind hier in Stuttgart zur Premiere von Krenko, der Film über das Ballettwunder John Krenko, der nur 45 Jahre alt wurde. Die Premiere in der Stuttgarter Oper. Wie ist es denn für einen Bühnenbildner, wenn Sie ein Opernhaus betreten? Wo gucken Sie als erstes hin?
Wenn ich es neu betrete, der hat das ja vorhin noch zu, da gucke ich auf den Vorhang und will ganz schnell wissen, wie die Bühne, wenn der Vorhang aufgeht, wie die Bühne aussieht. Und dann aber normalerweise als Bühnenbildner komme ich eigentlich immer auf die Bühne echt vorher, bevor ich in den Zuschauerraum gehe. Meistens, wenn ich ein neues Theater, es sei denn, ich bin nur als Gast oder irgendwo als Tourist, sonst bin ich ja auf der Bühne und gehe dann in den Zuschauerraum. Also ich sehe immer die Bühne zuerst und gibt Seitenbühne, Hinterbühne, wie tief, wie hoch, wie ding, was kann man machen, was kann man nicht machen. Und Bühnenbild, und es ist aber wichtig, dass ich immer in den ganzen vielen Jahren Bühne und Kostüm gemacht habe.
Ja.
Ich habe einmal nur das Kostüm gemacht, zwei Zauberflöte in Berlin, ganz am Anfang, 1962, also zu der Romeo-Zeit in der ungefähr, war der Bühnenbild, bei dem ich assistierte, aber der hat das Bühnenbild gemacht, sagt, komm, mach du mal die Kostüme. Sonst habe ich immer beides gemacht. Das hängt damit sicherlich zusammen, dass ich eigentlich Schauspieler werden wollte. Und mein Vater als Bauer und ich der Erstgeborene.
Sie sollten eigentlich den Bauernhof übernehmen.
Ja, und ja, das war DDR, das ist alles ist dann enteignet worden und war dann nach 45 dann sowieso alles hin. Aber die Idee war, der Erstgeborene kriegt natürlich den Hof. Und ich habe seit klein auf immer nur gemalt, gezeichnet, wusste immer ganz genau, welche Tante grüne Kette und rote Schuhe anhat und habe immer alles genau gewusst und war immer, und ich hatte eine Großmutter, eine reine Bäuerin, aber die dafür einen Sinn hat. Die hatte auch so, hat dann erzählt, dass wenn die Ernte gut war, hat sie sich einen tollen Hut mit 15 Reihern gekauft und da waren auf der ersten Reise nach Berlin, waren dann 6 abgebrochen oder sie hatte schöne Schals und die hat sie dann nicht so zu den Abgaben im Krieg gegeben, sondern die hat sie im Schrank alle gehabt und die durfte ich alle rausholen und durfte trapieren und etwas. Also diese Großmutter hat mich irgendwie schon als schon klein auf heimlich auch zum Teil, sie hat unten gelogen und gesagt, der Jürgen ist im Dorf mit den Kindern und spielt und ich war auf dem Boden
oben. Die hat sie infiziert.
Und durfte oben was machen. Und die hat auch zum ersten Mal mich in die Wagner-Oper nach Dessau, war damals neben Bayreuth und war nicht kaputt nach dem Krieg. Und da hat sie alles durchgesprochen, genau, mir vorgelesen, die ganze Geschichte von Tannhäuser. Und da war ich 7 oder 8 Jahre alt. Und dann ein paar Jahre später war es dann für Holländer alles genau. Und dann war so wichtig, dass ich dann da drin saß und zum ersten Mal diese Stücke sah und dann auch natürlich identifiziert habe. Da war sie, bei meinem Tannhäuser war die Elisabeth genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Wunderschön, blonde Zöpfen und alles. Und der Tannhäuser war so ein bisschen älter. Und ich habe dann durchs Fernseher, durch das Opernglas, und der war so angemalt im Gesicht. Und ich kannte das gar nicht, weil weder Mutter noch Großmutter jemals Lippenstift verwendet hatten als Bäuerin. Und dann habe ich gesagt, was ist denn, wie ist denn so angemalt? Und dann hat meine Mutter gesagt, weißt du, den habe ich als ich jung war, auch schon gesehen. Der ist ein bisschen älter schon als Sänger. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, aha, da gibt es das und das. Dann bei Holländer, ein paar Jahre später, hatte ich natürlich Senta auch genau so schön wie die Elisabeth von Blonda. Und da war so eine ganz dicke Sängerin. Eine so dick. Und ich habe immer gedacht, Oma, wer ist das? Ich konnte gar nicht identifizieren, dass das die Senta war. War völlig verzweifelt. Und diese Dinge haben sich aber, und genauso war auch bei diesem Besuch, kann ich mich auch noch erinnern, dass da war im Foyer ein Modell ausgestellt von Meistersingern, da in Dessau, so 1:25, wie ich es 1000-fach gebaut habe dann, mit Figuren, allem drum und dran, 2. Akt. Und ich habe mit einer Nase dagegen und konnte es gar nicht fassen, dass da jemand eine kleine Welt nachbaut. Ja. Und das war irgendwie, muss der Impuls geworden sein.
Faszinierend, wie früh Sie da schon eingestiegen
sehr, sehr früh,
sind als Kind. Sie nehmen uns gleich mal mit in der nächsten Runde dann, wie die Welt als Bühnenbildner dann im Alltag aussieht. Ja. Jürgen Rose bei uns in SWR1 Leute. Haben Sie so viele Menschen erlebt, die mit ihrem Körper, mit ihrer Stimme einfach Erstaunliches leisten? Wie ist es bei Ihnen denn selbst eigentlich? Tanzen Sie selber gerne?
Nee. Tanzen, vor 40 Jahren das letzte Mal wahrscheinlich oder so, weiß ich nicht. Das habe ich vergessen. Wenn dann nur so irgendwie bei Partys so ein bisschen. Nein, aber ich finde, weil es wichtig war, dass ich Bühnenkostüm, dass ich den Raum schaffe, den macht man ja, bespricht man ja mit dem Regisseur und muss mich historisch, wenn das alte Stücke sind, genau erkunden, wie das mal war und wie das gedacht war vom Dichter und wie das inzwischen heute ist und wie es, was ich vor kurzem war. Und da gibt es ja viel Material und viel Literatur. Und dann war sicherlich, dass ich immer Kostüme machen wollte, da muss man sich ja genauso erkundigen. Aber weil ich Schauspieler werden wollte, war mir sehr früh klar, dass man mit dem Kostüm wahnsinnig viel helfen kann, dem Schauspieler, und Einfluss nehmen kann und wirklich um die Rolle, um die es dann geht. Und das habe ich dann existenziell in den Kammerspielen, wo ich fast 90 Stücke gemacht habe, oder über 90 Stücke gemacht habe, mit großen Schauspielern, mit der Giese und dem Conny Frobis und der Gisela Stein und was ich mit allem. Da war so wichtig, dass man die großen klassischen oder auch modernen von Bodo Strauß oder welche solchen Stücken Rollen, dass man da das Kostüm genau erarbeitet für die genaue diese Person, diese Figur.
Sie machen jetzt gerade auch schon so eine Handbewegung, dass es wirklich auf die Feinheiten ankommt. Es heißt ja bei der Filmmusik immer, eine Filmmusik ist gut, wenn ich sie als Zuschauer gar nicht wahrnehme. Wann ist denn ein Kostüm, wann ist ein Bühnenbild gut?
Wenn es nicht als Kostüm auffällt, sondern der Charakter der Rolle. Der muss stimmen. Und wenn dann noch ein schönes Kostüm, weil zufällig im dritten Akt ein Ball vorkommt oder weil ich weiß nicht was im Stück so ist, dann ist sie auch mal sehr schön angezogen. Aber viel wichtiger ist den Alltag auf der Bühne, also den ganz genauen, die Rolle in der alltäglichen Situation. Und fast 90% der Stücke spielen im Alltag irgendwo in Grenzpositionen, Situationen. Und da natürlich die Unterkleider und die Dingskleider und die dreckigen Kleider und die Wäsche und beim Regen und also all die Dinge, die sie und abgenutzt und 100 Jahre alt und arm und reich und all das zusammen muss man mit, ich habe sehr viel auch mit alten Materialien und alten Kostümen gearbeitet, also mit sehr viel durch Flohmärkte und die umgearbeitet und von links rum, von rechts rum. Also ich habe mich da selber sehr, sehr erkundig gemacht, weil ich bin eigentlich Autodidakt. Also ich habe nie Bühnenbild und Kostüm gelernt, indem ich war Assistent, aber in der Zeit, in den 50er Jahren, war alles ein bisschen stilisiert. Mhm. Und ich bin irgendwo durch auch ein paar Regisseure, mit denen ich das Glück hatte, gleich sehr früh zu arbeiten, zum Beispiel Rudolf Nölte, der so plötzlich auf dem Realismus beherrscht hat. Weißt du, und dann kriegte man so Kritikbriefe mit Nummern nach einer Probe. Und da stand dann drauf, der Teelöffel, mit dem der Boy Gobert das Ei im ersten Akt ist, wohl nicht dein Ernst. Und die Briefmarke stimmt nicht hinten auf dem Brief, der draufgeklebt wird. Oder
seit, ins kleinste Detail.
Seit wann gibt es Gummisohlen? Ja. Da kam der alte, ein Stück von Fernheim, der Snob, da kamen die Eltern, Papa Snob und Mama, kamen dann die Treppen hoch, kamen da rein. Und da hatte ich ein paar alte Schuhe gefunden. Ja. Das war hier in Stuttgart, die erste Aufführung mit dem wunderbaren Mahnke. Und dann hatten ein paar alte Schuhe abgelatscht, alles wunderbar geputzt. Aber die hatten Gummisohlen, weil das natürlich auch praktisch ist für die Bühne und so. Und dann kam auf ein Brief am nächsten Morgen, mit Eilboten wurde das damals gebracht in die Wohnung und ins Hotel. Seit wann gibt es Gummisohlen?
Wie haben Sie reagiert?
Leider da noch nicht. Also müssen wir ändern und dann müssen wir auch sehen, wie wir die rau kriegen, weil sonst kann der Mahnke nicht laufen. Aber ich wusste es irgendwie, ich weiß nicht, ob sie umgemalt haben oder abgerissen oder andere dran. Es durfte eben, weil ich musste ja auch den Schauspieler retten, also den nicht gefährden, dass er hinfällt. Es war ja ein älterer Herrscher. Also das sind diese Dinge und da habe ich tausende von Beispielen, wo ich eben mit Regisseuren, mit Einfluss mit Schauspielern solche ganz genauen Details und gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass man so Details bis ins Kleinste, bis in die Unterwäsche und dass das der Schauspieler nutzen kann in seiner Darstellung der Rolle.
Das Ballett Wunder aus Stuttgart wurde der Choreograf John Cranko genannt, der eigentlich aus Südafrika stammte. Jürgen Rose ist bei uns in SWR 1 Leute und Sie waren damals 25, als Sie Crankos Romeo und Julia entwarfen. Wie war denn eigentlich die erste Begegnung zwischen Ihnen beiden?
Das war reiner Zufall. In der berühmten Kantine, die es jetzt nicht mehr gibt, im Großen Haus. Ich machte zu der Zeit von den Kammerspielen, ich war schon ganz gerade ein Jahr in den Kammerspielen, von Ulm in den Kammerspielen in München und bereitete natürlich ein anderes Stück dort vor und dann machte ich mit dem Dügelin, dem Schweizer Regisseur, hier im Schauspielhaus, da war das alte Schauspielhaus in der Altstadt, weil das neue noch kaputt war und ich, wie es euch gefällt, von Shakespeare. Und das muss jetzt Anfang 61 gewesen sein, weil die Premiere war im November 61 und ich war hier mit meinen Entwürfen für den Shakespeare und war in der Kantine früh und trank noch einen Kaffee und irgendwann an einem Ende am Tisch saß ein Mann, den ich nicht kannte, am Kreuzworträtsel. Und dann hatte ich eine Mappe dabei mit meinen Entwürfen und er fragte so rüber, hallo, how are you? Und einem Jürgen Rose, war noch nicht so oft in England gewesen in der Zeit. Und what are you doing here? I'm designer. Oh, very interesting. Your designs were for? Und dann sag ich, Shakespeare as you. Oh, Shakespeare. Und jetzt kam Cranko sofort, leuchtende Augen. Shakespeare, da war er perfekt drin und setzte sich sofort neben mir und wollte sie sehen und sagte, wonderful there, da, da, da. Und hat alles angeschaut und dann sagt, wonderful there, das und das und das. und ist gleich los, we have to work together. Und dann wurde aber im Theater ein bisschen eine Intrige gemacht, weil ich, der aus Ulm und Mensch kannte den und jetzt München gerade, Kammerspiel ein halbes Jahr, wer ist Jürgen Rose? Und da hat der Schäfer und alle gesagt, nein.
Ja, sie war noch ganz unbekannt da.
Ganz völlig, natürlich, ja. Also ein Jahr Ulm. Und dann hat der Krenko dann, aber der war auch noch neu hier und hatte noch nicht so sich so etabliert hier und war und hatte noch große Gegner und so, war ja auch mit Marcia und all die ganzen Dinge.
Marcia, die Balletttänzerin, die man auch anfangs nicht wollte.
Überhaupt nicht, wo also. Und so war es bei mir auch so ein bisschen. Und da hat der Krenko, aber nach einem halben, dreiviertel Jahr war er sicher genug und hat gesagt, fahre ich nach London. Also genau mit der Marcia hat er auch gesagt, ich gehe zurück. Und bei mir hat er auch gesagt, Romeo will ich mit Rose machen. Und das wurde dann auch gemacht. Und dann wurde es dann beim Erfolg, dann bei der 2. Dezember 62, da war dann der Erfolg für uns alle da.
Lassen Sie uns noch kurz einen Schritt zurückgehen. Ja. Bevor der große Erfolg kam, haben Sie nämlich eine ganz besondere Situation erlebt, als John Krenko nämlich Ihre Entwürfe nahm und Sie einfach komplett zerrissen hat.
Was ging da? Technische Zeichnung.
Technische Zeichnung waren
die Entwürfe, ja.
Was ging da in Ihnen vor, als das passierte?
Sind diese 13 Bilder von Romeo durchgegangen und ich habe jetzt Notizen gemacht und Skizzen und dann bin ich dann irgendwann wiedergekommen nach ein paar Wochen und habe Skizzen gebracht, 13 Blätter. Und die fand er alle sehr spannend. Da noch die Treppe vielleicht nach links statt nach rechts und da so ein paar kleine Dinge geändert. Sonst fand er die Skizzen sehr, die waren ganz locker gezeichnet. So, und dann habe ich mich eine Woche hingesetzt im Malersaal und habe ganz mühsam am Reißbrett die technische Zeichnung von der großen Brücke gemacht und habe mit Fluchtpunkt und Ding und habe mich erkundigt und Bücher gewälzt, wie man diese Fluchtpunkte und wie das alles die Renaissance und die Bögen und so, und dann hat er immer gefragt, was machst du eigentlich da oben? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin noch nicht so weit, ich zeige dir das dann am Ende der Woche. Also an dem Freitag, und dann war es dann endlich fertig, und er ist dann hochgekommen und ist am Reißbrett, ich war ganz stolz auf mein Blatt, da mit der Repetograph, alles ausgezeichnet. Und er sagt, was ist das? Sag ich, was ist das? Das ist unsere Brücke von Rom. Where are your sketches? Und die hatte ich gar nicht dabei. Ja. Da habe ich die geholt.
Er wollte die Skizzen haben.
Ja, und er hat das, that's what I wanted. Und hat es rausgenommen, hat es zerrissen von meinen Augen. Es war ein Schock. Und er hat gesagt, I would like deinen Strich will ich haben, deinen Strich. Und dann hat er, und jetzt kommt der Punkt, aber der so besonders war. Jetzt hat er, Kette rauchend wie immer, ist er nicht weggegangen, hat mich da mit dem Schock allein gelassen, sondern hat eine neue Zigarette und ist sitzen geblieben, hat gesagt, mach ein neues Papier drauf und ist eine Stunde, zwei Stunden, ich weiß nicht mehr, gehen wir sitzen gehen, bis ich zitternd an der Hand diese nächste Zeichnung gemacht habe, Freihand. Und dann hat er, that's your Strich. Das ist dein Strich.
Um den eigenen Stil zu finden.
Und dann hat er gesagt, weißt du, wirst, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich dann immer meinen Studenten noch gesagt habe. Er hat dann gesagt, dieser krumme Strich ist dein Strich. Und du wirst es schwer haben in den Werkstätten, in deinem ganzen Leben lang, weil die wollen immer den geraden Strich machen. Und du wirst sagen, mein Strich ist ernst gemeint. Der krumme Strich ist ernst gemeint. Und das ist wirklich das habe ich damals noch nicht begriffen. Aber das ist für mich heute einer der wichtigsten Punkte in der künstlerischen Eigenständigkeit.
Jürgen Rose ist bei uns in SWR1 Leute, Bühnen- und Kostümbildner. Sie waren 25 Jahre alt, als Sie mit John Krenko das erste Mal zusammengearbeitet haben. 12 Jahre war er in Stuttgart. Sie haben ganz eng miteinander gearbeitet. Jetzt kommt der Film am 3. Oktober, Krenko, über ihn von Joachim Lang ins Kino. Wenn Sie John Krenko beschreiben sollten, was für ein Typ ist der gewesen?
Er war ganz spontan, glühte von Ideen, war wahnsinnig konsequent und wollte das haben, was er sich im Kopf gesetzt hatte. War aber ganzzeitig auch wahnsinnig, ging sehr auf die Einzelmenschen ein. Das heißt, er hat immer den Charakter und die ganz Besonderheit des jeweiligen Künstlers, also Tänzer oder mich als Bühnenbildner, was, dafür gesorgt, dass wir unser Bestes geben und nicht irgendeiner Idee nachgehen, sondern einfach versuchen, das zu machen. Und war da sehr, sehr hart und sehr konsequent, aber auch ganz liberal. Und das Tolle, pädagogisch, was ich heute erst weiß, mit vielen, vielen Jahren danach, dass er sein großes pädagogisches Talent war, dass er uns die Eigenfreiheit, dass wir uns das selber entwickeln. Und ich habe es immer verglichen mit einem Schwimmmeister, der am das Kind runterschmeißt ins Wasser, soll paddeln und bleibt aber, läuft die ganze Zeit daneben, passt auf, dass er nicht untergeht. Und das war er. Er hat genau aufgepasst, was man hat, ganz interessiert an allem. Er konnte auch sehr böse, und wenn er merkt, dass er etwas irgendwo geklaut, das auch nicht richtig oder so, nicht wollte. Also was auch immer. Es musste immer pur sein, immer zu der Passion. Das ist, ob das die Marcel ID oder der Ray Barra oder der Egon war. Und deshalb hat er auch diese, was wir alle damals nicht wussten, dass er diese Stücke, dass die heute nach 50 Jahren, immer auch 60 Jahren noch so aktuell sind und auch junge Menschen heute noch voll inspirieren und die gern das anschauen, weil sie so speziell auf die Charaktere und auf den jeweiligen Menschen, der es kreiert. Und auch den, der es jetzt tanzt. Nicht nur der es damals getanzt, auch der es jetzt tanzt.
Was glauben Sie, woher hatte er diese gute Menschenkenntnis?
Begabung. Ich würde sagen, das war einfach Intuition. Und der hat ja ein ganz schwieriges Jugend gehabt da in Afrika und hat schreckliche Sachen erlebt. Und auch mit den Eltern war alles ziemlich durcheinander. Hatte sehr den Vater geliebt. Und und hatte große Erfolge da in London, und dann wurde er ja durch persönliche angegriffen vom Bergfreigängerpalast in ganz unblöde, also heutzutage gar nicht mehr verständlicherweise, und kam deshalb nach Stuttgart. Das heißt, er hatte schon mit jungen Jahren, da war er ja auch kurz vor 30, schon so vieles erlebt in Hoch und Tiefs, gell, und so, und auch, dass er eigentlich nur noch an seinen Instinkt, das war, geglaubt hat, und das war ihm das Wichtigste, dass seinen Instinkt, den hat er auch immer durchgesetzt. Und das war, glaube ich, sein Haupt, das war bei Marcia, wo sie, das ist meine Ballerina, obwohl sie nicht richtig getanzt hat. Und bei mir war auch irgendwas nicht ganz richtig, das wie mein Bühnenbildner, und hat dann aber ganz brutal dann auch gesagt, was man gar nicht so in dem Alter sich schon wagt, dem Intendant, dann gehe ich wieder nach London. Ich gehe dann wieder weg. Ich mach's dann nicht, gell? Also richtig, ein Muss gesetzt für die, und das war, aber er, das sage ich immer wieder, er war immer da für uns, dass er zugehört und zugeguckt und hat genau beobachtet mit seinen wahnsinnigen Augen, was falsch, was richtig war, oder pass auf, bei mir gibt es so Dinge, dass er plötzlich sagte, mir hat er gar nicht gesagt, Jürgen, du musst an deinem Rot arbeiten. Das musst du erstmal verkraften. Ich habe es gar nicht begriffen.
Was haben Sie dann gemacht? Das Rot immer wieder verändert?
Ja, und ich habe dann, Marcia sagt heute, ich habe jetzt das Roserot. Und es heißt jetzt im Theater, nach 50 Jahren, gibt es so ganz bestimmte Dinge, das Kleid von Marcia bei der Hochzeit, und das gibt es immer wieder in vielen anderen Stücken, ist das Roserot. Das ist ein ganz bestimmtes lachsartiges Zinnober, eine Mischung von einem bestimmten Rot, was sehr freundlich, sehr jung, und das habe ich entwickelt dann. Aber der Punkt war, ich weiß genau, ich habe damals, wo er das gesagt hat, Junge, du musst an deinem Rot arbeiten, habe ich noch einem anderen, einen berühmten Ponell und anderen Leuten, zwei anderen Bühnenbildnern, genau hingeguckt, was die so, wenn ich so Figuren gesehen habe von dem, was die machen. Da habe ich, das muss so sein. Beim Ballett ist das Rot so, oder beim Ding ist das so, und das ist wirksamer. Und habe es dann auch nachgemalt. Und das hat er genau begriffen. Und das sind so Dinge, die...
Jetzt haben Sie den Film Cranko schon gesehen, der am 3. Oktober im Kino startet, über das Ballettwunder John Cranko. Und Sie sind natürlich als Bühnenbildner auch mit im Film. Wie erleben Sie sich denn im Film? Sie haben es ja schon gesehen.
Ja, ich werde ja dargestellt von einem jungen Darsteller, und das habe ich alles Herrn Lang, dem Regisseur, vorher erzählt. Da haben wir mehrere Stunden zusammengesessen. Und das ist schon komisch, dass man dann plötzlich die Situation, die ich da mit Cranko erlebt habe, nun auch im Film sieht. Erst war ich etwas schockiert, weil ich war gleich am ersten Drehtag dabei, weil meine Szene kam gleich am Anfang dran, ersten Tag. Und da war man in Köln, weil da gab es irgendwie Zuschüsse vom Kölner Landtag. Und da war schon, kam auf diesen Platz, wo die ganzen Wohnwagen standen als Springräume und Aufenthaltsräume. Und da war der erste Wagen, war Jürgen Rose, echt Jürgen Rose Schauspieler. Das war schon verrückt.
Ja, dann sind wir die Double.
Dann sind wir hoch und in dieses Kränkutzimmer, es war in einem Altbau eingerichtet. Und ich war so schockiert im ersten Moment, weil ich dieser Eindruck, der so einen ganz großen Eindruck auf mich gemacht hatte, ganz am Anfang, wo ich bei Cranko immer war. Und der war so ganz, hatte ich auch genau erzählt, aber das war natürlich irgendwie aus welchem Grund, war kein Picasso, war das nicht da und keine, ja. Und die Vorhänge, und es war alles so furchtbar grob und so nicht in der, wie ich... In
diesem, Sie haben das Bild ja noch im Kopf,
wie es früher war. Ich hatte das Bild und es war so außergewöhnlich, weißt du, und jetzt war es so normal.
Ja.
Und Und ich war, ich, oder mein Max musste mich halten, weil ich wollte immer das am liebsten wegreißen. Das heißt, diese Kunstblumen waren da nie. Und so, dieses Bild hätte er nie aufgehängt und so. Und dann habe ich mich aber beherrscht. Und dann war aber Gott sei Dank fing das schon, hat man schon gemerkt in der ersten, am ersten Drehtag, dass der Darsteller, der Sam von Descrenko, so wunderbar Sam ist Riley. Und so besonders ist, der Sam Riley, dass er, dass wir gesagt haben, die Kamera wird hauptsächlich auf den gehen und dann sieht man im Hintergrund halt diesen falschen Picasso oder was da hängt oder was. Die Bilder, man sieht nicht so viel vom Raum. Insofern habe ich das dann akzeptiert. Und dann war aber, mein Darsteller, das hat das sehr spannend gemacht. Ist ein paar Jahre älter, als ich damals war, aber es war, macht das, und den war auch extra in München gewesen. Ich hatte ihm sehr viel erzählt, er hat meine Wohnung gesehen und alles. Und insofern hatten wir da einen guten Kontakt. Das war also dann schon ganz spannend und sich, und dann habe ich später die Sachen in den anderen Drehtagen, es gibt ja eine Szene noch in der Kantine und dann gibt es noch eine Szene dann später am Grab. Also ein paar Mal komme ich dann vor, also ich bin ja nicht so eine große Rolle da, das ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig war, dass wir halt immer, dass sie meine Kostüme anhaben und dass sie, und eine sehr schöne Szene ist, die hatte ich gar nicht einkalkuliert, das, die finde ich besonders schön gelungen, auch vom Langen gemacht, dass wir in dem, da war ich erst sauer, dass der Romeo, der zweite Akt, Tod von Mercutio, nicht auf der Bühne, auf dem Bühnenbild gemacht wird. Da hatten sie plötzlich, hatten sie falsch kalkuliert und gab keinen Raum und keine Zeit und, also plötzlich hieß, es wird im Schloss gedreht. Erster Stock Schloss im Prunksaal. Sag ich, ihr seid verrückt, ein Renaissance-Stück da. So, dann sind wir die Treppen da hoch und dann sind wir bei der junge Jürgen Rose mit dem Skrenko, gehen die Treppen hoch und sprechen beide. Das hat er lang wahrscheinlich, weil er wusste, dass ich mal Schauspieler gelernt hatte. Lässt uns Shakespeare-Text sprechen. Mhm. Und das ist, gab's gar nicht. Die Szene gab es nicht im Leben. Aber es ist ganz spannend, dass wir da hochgehen, die Treppen in das Schloss und in den Schlossraum mit den Texten von Shakespeare. Und auf einmal geht hinten die Tür auf und es kommen die Kostüme, meine Kostüme von Romeo, aber ohne Bühnenbild. Und plötzlich ist diese ganze Szene und wir laufen da zwischen der Szene rum, wenn die fechten. Und das hat auch so viel Poesie und es ist auch so Grenko-like, das ist so spontan, dass mir die Szene fast ein bisschen vom ganzen Film gefällt.
Das enorme Glück, als junger Mensch gefördert zu werden und gearbeitet wie ein Tier, Jürgen Rose, das haben Sie über sich gesagt. Wer war denn Ihr erster Förderer?
Der erste Förderer war der erste Förderer war der Jörg Zimmermann, der Bühnenbildner. Weil ich habe ja Abitur in der Odenwaldschule gemacht und habe am Freitag Abitur gemacht. Am Montag war ich bereits in Darmstadt im Theater als Assistent und habe da in der ersten Spielzeit, Abitur war im März und dann kam die neue Spielzeit und dann machte ich den Urfaust als Assistent, unbezahlter Assistent, wie das so damals war. Bühnenkostüm von Jörg Zimmermann und Dügelin. Und da habe ich die beiden kennengelernt als so. Und dann hat der Zimmermann erzählt hier, zum Beispiel dem Hübner, da ist ein Junge, der ist ganz prima und so. Und der ist jetzt in Kammerspielen. Und der Dügelin hat mich genommen für das, wie es euch gefällt. Der war der Regisseur von dem Urfaust in Darmstadt. Also das waren die ersten beiden, waren die. Zimmermann und Dügelin. Dann war der Hübner, der mich dann nach Ulm geholt hat, mich für die Operette und alles, was ich erzählt habe. Dann hat er gleich einen Zwei-Jahres-Vertrag als Schauspieler und Bühnenbildner. Gab es auch nie damals. Ich habe gesagt, ich bin eigentlich Schauspieler. Ja, das brauche ich auch. Und dann kriegte ich zwei Anfängerverträge zu 350 Mark. 700 Mark war fast so viel wie der Tenor. Da kriegte ich, glaube ich, 800 oder 900 und so. Und dann machte ich da meine Stücke, war da zwei Jahre engagiert und nach einem halben Jahr war gerade in einer Premiere, kam die Kontinwirtin runter, es gab einen Telefonkasten im Haus in Ulm und der sagte, da ist München dran, ein Evelinger Kammerspieler, Herr Everding. Der will dich dringend, und warte, hier ist auch Rose Everding, guten Tag, Herr Rose, wie geht es Ihnen? Ja, ich habe gerade Premiere, ich bin im zweiten Akt und wir bin noch für den dritten Akt. Ja, hätten Sie Zeit und Lust, mit Herrn Schweigert und mir hier in Kammerspielen einen Chirotour-Abend zu machen? Sag ich, Gott, ja, ich bin hier aber hier so hier gern, aber ich bin ja so beschäftigt hier und ich mache 10 Stücke oder was weiß. Wann wäre das denn? Ja, am Montag fangen die Proben an, war Freitag. Sag ich, oh Gott, das muss ich erstmal Herrn Hübner fragen, das geht glaube ich nicht, aber ja, es wäre schön, wenn Sie morgen früh ab 10 Uhr im Theater sein könnten. So.
Waren Sie da?
Ja, dann bin ich das kommt der nächste Punkt, was ich gesagt habe, dann bin ich etwas herzklopfend zum Hübner nach der Premiere, haben Bier getrunken und habe dann nach dem zweiten Bier, der Chef, ich habe den einen Anruf gekriegt, so und so. Und da sagt Everding, ja was? Ja, natürlich musst du da hin. Morgen früh um 8 Uhr geht der Zug oder halb 8 Uhr. Du fährst hin, besprichst alles. Ich habe doch die und die Stücke nächstes. Ich muss auch das und das noch alles nächstes.
Das ist aber toll.
Da hat er gesagt, das kriegen wir hin. Du musst, Kammerspiele musst du hin, wenn die dann
ansehen. Super.
So, das war der zweite.
Ja.
Dann So, und dieser, und jetzt habe ich Kammerspiel das Stück gemacht und kriegte daraufhin sofort für das nächste Spiel hatte aber eigentlich einen Zweijahresvertrag in Ulm. Dann hat der Hübner auch den Zweijahresvertrag, den zweite Jahr, aufgelöst und hat als Gastspiel 4 Gastspiele gemacht und ich durfte nach München gehen.
Sie hätten sich 4 teilen können, Sie hätten überall Jobs.
Und dann war ich schon mittendrin und dann habe ich Nölte kennengelernt und das und dann kam plötzlich alles zusammen und dann kam schon die Kränkung. Weißt du, also ich war immer, und das Tolle ist heute rückwirkend, dass ich immer alle 3 Sparten, immer Musik, also Oper, Ballett und Schauspiel. Und da haben sie mich manchmal ein bisschen angekreidet und das, ja, der, also auch Regisseure vom Schauspiel, diese Operettenheini oder der Ballett-Heini oder so. Also die dann eifersüchtig waren. Aber im Grunde merke ich, dass es so wahnsinnig wichtig war.
Dieses breit aufgestellt sein,
alle 3 Sparten, ja.
Ganz genau. Und dieses Arbeitstier, was Sie angesprochen haben, das ist Ihnen einfach...
Das ist mir gegeben. Das war eine Odenwaldschule. Da hat meine Mutter schon immer erzählt, die hat immer einen roten Kopf gekriegt, wenn die Elterngespräche waren und die dann immer ein- oder zweimal Jahr in Odenwaldschule war, dass in der Schulleitung gesagt, wir wissen nicht, wie der Jürgen das schafft. So viel, was er also alles an Arbeiten übernimmt. Und was er noch parallel macht und große Rollen spielt und noch das und so gut in der Schule ist und das. Es war immer ein Arbeitstier.
Hatten Sie je Angst, was zu verpassen?
Ja, aber eigentlich nicht, weil es gar nicht dazu kam, weil ich immer besetzt war. Der ganze Tag war von früh bis abend besetzt. Ich habe viel verpasst. Ich hatte dann Sprache nicht genug gelernt und war da nicht überall. Dann war ich erstmal in London, dann wieder zurück, dann war ich dann die erste Mal in New York sein, war auch alles. Aber es waren auch alles optische, wahnsinnige Erlebnisse, ja. Die bis heute nach, also wenn ich jetzt nach Berlin vorige Woche gehe und gehe da durch, oder auch durch München, aber vor allem Berlin, mit dieser Vielsprachigkeit jetzt, und denke ich, wie mein erster Besuch in New York, wo ich staunend durch am Broadway gegangen bin und alle Sprachen, alle Nationen, alles sah da. Das kannte man nicht.
Jürgen Rose bei uns in SWRs Leute. Im Film Krenko geht es um das bewegende Leben und die Kunst des Ballettmeisters John Krenko. Der verstarb 1973 ganz plötzlich. Wie hat denn sein Tod Ihr Leben verändert?
Komplett. Insofern, weil das im Grunde ja nicht vorausgesehen war. Wir hatten noch ganz viele Pläne. Ich hatte zum Beispiel die Originalpremiere von Widerspenstige Zähmung, von seinem großen Ballett, ein wunderbares Ballett, nicht gemacht. Da hat er mir gesagt, möchte ich mit dir nochmal machen. Simonizüge, und das habe ich dann später in München gemacht, als er aber schon tot war. Und dann hat er auch immer gewollt, ich soll nach München, nach Stuttgart ziehen, weil ich in Berlin war immer ein bisschen eifersüchtig in den Großstädten. Und dann wurde neu hier in der Akademie die Bühnenbildklasse gegründet und hatte alles dran gesetzt, du musst dich bewerben, ja. Ich will dich hier in Stuttgart haben. Dann habe ich mich beworben und wurde genau richtig 3 Tage nach seinem Tod oder 4 Tage nach seinem Tod richtig, dass ich es bekommen habe. Und habe sofort gesagt, ich mache es nicht, was soll ich ohne Krenko hier? Und da haben sie lange gebettelt und dann war ich 27 Jahre dann doch Professor und habe immer wieder den Studenten, habe bis heute ganz starke Verbindungen mit denen, weil auch diese Geschichte, die ich da mit dem, mein roter Strich, ja. Das ist alles in dieser Lehre mit hineingekommen.
Im Film ist zu sehen, was das für eine Achterbahn der Gefühle ist, ja. Vor so einer Premiere, ja. Wo man zittert, was sagt die Kritik, wie nimmt das Publikum das Ganze auf? Wie gehen Sie denn mit so einer Achterbahn um?
Ich bin meistens da, ja, auch genauso aufgeregt, aber ich bin in einem anderen Zustand. Also das muss man auch mal, ist ja als Bühnenbildner immer der Dienende. Also bin da auch zwar mit drin und die müssen auch mein Bühnenbild, meine Kostüme ist wichtig und die müssen es sehen, aber der Hauptmann ist natürlich der Regisseur bzw. der Choreograf in dem Fall noch mehr als der Regisseur, weil der Choreograf alles kreiert. Der Regisseur macht eine neue Version von einem Stück, den er ändert nicht. Und deshalb bin ich eigentlich immer nur der Zweite, aber natürlich tief in dem, wie im Fall mit, also eigentlich bei allen Regisseuren, aber auch bei Krenko, natürlich tief verwurzelt mit ihm war. Und ich werde mich weiß jede Minute von dieser Premierenfeier, wo er dann zum ersten Mal nach Wochen wieder ein Bier getrunken hat und dann zusammenbrach. Und das war sicher auch der Anfang von diesem Ende im Flugzeug dann. Gell?
Es ist dann im Film zu sehen, aber um nochmal zu Ihnen zurückzukommen, wenn Sie heute ins Ballett gehen, wenn Sie in die Oper gehen, was für ein Zuschauer sind Sie denn? Ärgern Sie sich manchmal über Inszenierung?
Ich wundere mich. Ärgern auch manchmal. Weil ich denke, die haben das nicht genug dran gearbeitet. Es war einfach nur so eine Idee. Und es wird sich so heute so ganz viel Aufführungen, wo so die ersten Ideen sofort genommen werden und gar nicht überprüft werden nochmal. Und dadurch sind sie auch so kurzlebig. Das ist das Problem, dass man heute, das ist ja so verrückt, ist ja gar nicht, dass jetzt der Romeo und der Onegin diese Dinge von Krenke nur so außergewöhnlich, die sind außergewöhnlich, aber deshalb, weil sie so ganz genau und knapp sind und genau erzählen, einen Zustand, einen Seelenzustand. Und das interessiert eben nach 50 Jahren noch die jungen Leute genauso wie damals. Und heute sind manchmal ganz wunderbare Ideen, aber diese Idee ist plötzlich, ich weiß nicht, irgendwas, Tosca ist jetzt Callas und Dings ist jetzt das. Und das, aha. Und dann ist man erstmal verwirrt und dann ist das Stück schon beinahe zu Ende. Und dann sagt man, im Schluss sagt man, schön gesungen haben sie ja. Oder schön aber das ist das Problem. Es ist nicht mehr so durchdacht oder nicht mehr oder anders durchdacht. Also ich will mir da gar kein Urteil. Also es ist schon fremd für mich, sehr fremd.
Sie sind weiterhin aktiv. Wie blicken Sie in die Zukunft?
Ja, ich habe jetzt mal Schluss gemacht. Also ich habe gesagt, nichts Neues mehr, weil ich auch irgendwie die Mitarbeiter nicht mehr finde. Weißt du, die finden das war alle prima, die Jungen, dass der Alte da noch so diese. Aber die wollen natürlich tippen immer in ihrem Laptop darum. Und wollen das dann so kaschier, also zusammen, also wie man heute Bilder halt schafft. Mhm. Und ich mache das immer mit dem Stift und mit meinem Pinsel und male und so. Und das war mein Leben lang so und ich habe es auch mühsam selbst beigebracht. Ich habe das ja nie gelernt in dem Sinne. Und das, da hängt man irgendwo dran und sagt, ich kann das andere nicht mehr.
Jürgen Rose, Sie könnten noch stundenlang weiter erzählen. Es ist eine super Freude, Ihnen zuzuhören. Leider ist auch unsere Zeit rum. Deswegen sage ich ganz herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute. Alles Gute Ihnen.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.